5. Mose, Kapitel 2. Wir lesen zunächst die Verse 1 bis 34, dann von Kapitel 3 die Verse 1 bis 3 und die Verse 18 bis 20. 5. Mose, Kapitel 2. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes ab Vers 1. Danach wandten wir uns und brachen auf nach der Wüste, auf dem Weg zum Roten Meer, wie der Herr zu mir, also zu Mose, gesagt hatte. Und wir zogen eine lange Zeit um das Bergland Seir herum. Und der Herr redete zu mir und sprach: Ihr habt nun lange genug dieses Bergland umzogen, wendet euch nach Norden. Und gebiete dem Volk und sprich: Ihr werdet durch das Gebiet eurer Brüder, der Söhne Esaus, ziehen, die in Seir wohnen. Und sie werden sich vor euch fürchten. Aber nehmt euch wohl in Acht, fangt keinen Streit mit ihnen an, denn ich werde euch von ihrem Land nicht einen Fußbreit geben, denn ich habe das Bergland Seir dem Esau als Besitztum gegeben. Ihr sollt die Speise um Geld von ihnen kaufen, dann dürft ihr essen, und auch das Wasser um Geld von ihnen kaufen, dann dürft ihr trinken. Denn der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Er hat Acht gehabt auf deine Wanderzüge durch diese große Wüste, und der Herr, dein Gott, ist diese 40 Jahre mit dir gewesen. Es hat dir an nichts gemangelt. Da zogen wir an unseren Brüdern, den Söhnen Esaus, die in Seir wohnen, vorüber, von dem Weg durch die Ebene von Elat und von Ezion-Geber hinweg, und wir wandten uns und betraten den Weg zur Steppe von Moab. Da sprach der Herr zu mir: Du sollst Moab nicht angreifen und dich mit ihnen nicht in einen Krieg einlassen, denn ich will dir von seinem Land keinen Besitz geben, denn A habe ich den Kindern Lots als Besitztum gegeben. Die Emiter haben vor Zeiten darin gewohnt, das war ein großes, starkes und hochgewachsenes Volk wie die Enakiter. Sie wurden auch zu den Rephaitern gerechnet wie die Enakiter, und die Moabiter nannten sie Emiter. Und in Seir wohnten vor Zeiten die Horiter, aber die Söhne Esaus vertrieben sie aus ihrem Besitz und vertilgten sie vor sich her und wohnten an ihrer Stelle, so wie es Israel mit dem Land seines Besitztums tat, das ihm der Herr gab. So macht euch nun auf und zieht über den Bach Sered. Da zogen wir über den Bach Sered. Die Zeit unserer Wanderung von Kadesh Barnea an, bis wir über den Bach Sered zogen, betrug 38 Jahre, bis die ganze Generation der Kriegsleute aus dem Lager aufgerieben war, wie der Herr es ihnen geschworen hatte. Die Hand des Herrn war auch gegen sie gewesen, um sie aus dem Lager zu vertilgen, bis sie völlig aufgerieben waren. Und es geschah, als alle Kriegsleute aus dem Volk aufgerieben und gestorben waren, da redete der Herr zu mir und sprach: Du wirst heute die Grenze der Moabiter bei Ar überschreiten, und du wirst nahe zu den Ammonitern kommen. Die sollst du nicht angreifen, noch einen Krieg mit ihnen beginnen, denn ich will dir von dem Land der Ammoniter keinen Besitz geben, denn ich habe es den Kindern Lots als Besitztum gegeben. Auch dieses gilt als ein Land der Riesen, und es haben auch vor Zeiten Riesen darin gewohnt, und die Ammoniter nannten sie Samsumiter. Das war ein großes, starkes und hochgewachsenes Volk wie die Enakiter, und der Herr vertilgte sie vor ihnen, sodass diese sie aus ihrem Besitz vertrieben und an ihrer Stelle wohnten. So wie er an den Söhnen Esaus gehandelt hat, die in Seir wohnen, indem er die Horiter vor ihnen vertilgte, so dass diese sie aus ihrem Besitz vertrieben und an ihrer Stelle wohnen bis zum heutigen Tag. Und wie es den Avitern erging, die in Dörfern bis nach Gaza wohnten, die Kaftoriter, die von Kaftor ausgezogen waren, vertilgten sie und wohnten an ihrer Stelle. So macht euch nun auf, zieht aus und überschreitet den Arnonfluss. Siehe, ich habe Sihon, den König von Hesbon, den Amoriter, samt seinem Land in deine Hand gegeben. Fange an, es in Besitz zu nehmen und führe Krieg gegen ihn. Vom heutigen Tag an will ich beginnen, Furcht und Schrecken vor dir auf das Angesicht der Völker unter dem ganzen Himmel zu legen, so dass sie vor dir zittern und beben sollen, wenn sie von dir hören. Da sandte ich Boten aus der Wüste von Kedemot zu Sihon, dem König von Hesbon, mit einer Friedensbotschaft und ließ ihm sagen: Ich will durch dein Land ziehen und dabei immer nur dem geraden Weg folgen. Ich will weder zur rechten noch zur linken abweichen. Speise sollst du mir um Geld verkaufen, damit ich essen kann, und Wasser sollst du mir um Geld geben, damit ich trinken kann, ich will nur zu Fuß hindurchziehen. Wie es die Kinder Esaus mit mir gemacht haben, die in Seir wohnen und die Moabiter, die in Ar wohnen, bis ich über den Jordan in das Land komme, das der Herr, unser Gott, uns geben will. Aber Sihon, der König von Hesbon, wollte uns nicht durch sein Land ziehen lassen, denn der Herr, dein Gott, hatte seinen Geist hartnäckig gemacht und sein Herz verstockt, um ihn in deine Hand zu geben, wie es heute der Fall ist. Und der Herr sprach zu mir: Siehe, ich habe begonnen, Sihon samt seinem Land vor dir dahin zu geben. Fange an, es in Besitz zu nehmen, damit du sein Land besitzt. Und Sihon zog aus, uns entgegen, er und sein ganzes Volk zum Kampf bei Jahaz. Aber der Herr, unser Gott, gab ihn vor uns dahin, sodass wir ihn samt seinen Söhnen und seinem ganzen Volk schlugen. Und wir nahmen zu der Zeit alle seine Städte ein, und wir vollstreckten den Bann an jeder Stadt, an Männern, Frauen und Kindern, und ließen keinen übrig, der entkommen wäre. Jetzt lesen wir weiter in Kapitel 3, Vers 1. Als wir uns aber umwandten und auf den Weg nach Bashan hinaufzogen, rückte Og, der König von Bashan, uns entgegen, er und sein ganzes Volk, um bei Edrei zu kämpfen. Da sprach der Herr zu mir: Fürchte dich nicht vor ihm, denn ich habe ihn und sein ganzes Volk samt seinem Land in deine Hand gegeben, und du sollst mit ihm verfahren, wie du mit Sihon, dem König der Amoriter, verfahren bist, der in Hesbon wohnte. So gab der Herr, unser Gott, auch den König Og von Bashan in unsere Hand samt seinem ganzen Volk, und wir schlugen ihn, bis ihm keiner übrig blieb, der entkommen wäre. Und dann ab Vers 18 vom selben Kapitel. Und ich gebot euch zu der Zeit und sprach: Der Herr, euer Gott, hat euch dieses Land gegeben, damit ihr es in Besitz nehmt. So zieht nun gerüstet vor euren Brüdern, den Söhnen Israels, her, alle kriegstauglichen Männer. Nur eure Frauen und Kinder und euer Vieh, denn ich weiß, dass ihr viel Vieh habt, sie sollen in den Städten bleiben, die ich euch gegeben habe, bis der Herr auch eure Brüder zur Ruhe bringt, wie euch, bis auch sie das Land in Besitz nehmen, das ihnen der Herr, euer Gott, jenseits des Jordan gibt. Und dann sollt ihr zurückkehren, jeder zu seinem Besitztum, das ich euch gegeben habe.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich über das erste Kapitel aus dem 5. Buch Mose gepredigt. Und sicherlich seid ihr jetzt alle gespannt, wie es weitergeht. Und das letzte Mal ging es um das Murren. Und heute im Gebet hatte der Jochen gesagt, dass wir oftmals dumm sind, weil wir uns Götzen machen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, das Thema war, oder die Überschriften waren, es ist dumm, Gott nicht zu folgen, aber wir halten es für klug, Gott nicht zu folgen. Also es ging um das Murren, dass wir unzufrieden sind mit Gott, undankbar, dass wir voller Angst sind, halsstarrig. Und ich hoffe, ihr habt diese Lektion damals so einigermaßen verstanden. Aber wisst ihr was, das reicht nicht aus. Gott sei Dank will Gott mehr von dir, mehr für dich. Du sollst Gott nicht einfach deine Unzufriedenheit und Undankbarkeit unterdrücken und ihm jetzt versuchen, so stoisch und unberührt zu folgen, sondern Gott will von dir, dass du ihm fröhlich folgst. Voller Vertrauen und Zuversicht, ja, zufrieden. Egal, welche Wege er dich gerade führt, welche Herausforderungen er dir gibt. Es ist sogar so, dass Gott dir Freude gebietet. Freude, Fröhlichkeit, Dankbarkeit, Zufriedenheit und natürlich auch Gehorsam. Aber er gebietet es dir nicht nur, sondern er kann es dir gebieten, weil er alles dafür tut, damit du dich freuen kannst, damit du zuversichtlich sein kannst. Und so soll es dann so sein, aus Freude und Zuversicht und Vertrauen wächst Gehorsam zu Gott aus Liebe. Eben nicht aus Zwang. Ah, ich muss jetzt Gott gehorsam sein, ich will ja auch ans Ziel kommen, sondern das kommt dann wirklich von ganzem Herzen, aus der Freude. In den nächsten Kapiteln, an diesen Kapiteln, die wir heute gemeinsam betrachten wollen, zeigt Gott uns auf, warum wir ihm fröhlich folgen sollen. Das heißt, warum wir zufrieden mit seiner vergangenen Führung sein können, zuversichtlich für die kommende Führung und darum gehorsam heute in der Gegenwart. Also mein Hauptthema lautet heute Morgen fröhlich folgen. Und um das noch ein bisschen zu konkretisieren, was ich mit dem fröhlich folgen meine, weil ich damit nicht meine, dass wir den ganzen Tag immer nur mit Lächeln, Grinsen durch die Gegend rennen sollen, nenne ich die einzelnen Punkte folgendermaßen: zufrieden und gehorsam sein. Also fröhlich folgen heißt, ich bin zufrieden und ich bin gehorsam. Zufrieden und gehorsam sein. Punkt 1, denn Gott ist bei dir. Das ist das Erste, was hier in diesen Texten deutlich wird. An zwei verschiedenen Punkten will ich euch das mal aufzeigen. Das Erste ist, dass Gott deutlich macht, mir gehört die ganze Welt. Also er teilt den Völkern ihr Land zu und er nimmt ihnen auch das Land wieder weg durch Gericht. Ja, ihr habt diese vielen Hintergrundinformationen. Vielleicht wundert ihr euch, oh, was interessieren mich die Rephaiter, die Summamiter und dann haben die Leute, die Enakiter genannt und so weiter. Diese ganzen Völker damals, die gar nicht mehr existieren. Ja, durch diese ganzen Hintergrundinformationen macht Gott uns deutlich, mir gehört die ganze Welt, mir gehört das Land und ich teile es den Völkern zu. Das war damals so und das ist heute so. Egal, ob wir große Völker haben oder ganz kleine, die wir gar nicht kennen, Gott gibt jedem Volk sein Land. Er teilt es zu, nimmt es ihnen auch wieder weg. Und beim Volk Israel sehen wir das umso deutlicher. Sie durften nur gegen die Völker in den Krieg ziehen und ihr Land einnehmen, die der Herr richten wollte. Und da gab es eben manche, wo sie nicht rein durften. Also das Erste ist, Gott gehört die Welt. So, und das Zweite ist, Gott lenkt die Herzen. Ja, er gab Furcht in die Herzen der Völker vor Israel. Also Gott ist nicht nur der Herr über das Land, sondern über jeden Menschen, über jedes Herz. Und ich nehme mal an, diese beiden Punkte sind jetzt für euch keine Neuigkeiten. Keine Überraschung. Aber ich weiß nicht, ob ihr das auch bedenkt. Diese beiden Punkte, das bedeutet für jeden Menschen, sie bedeuten für jeden Menschen zunächst einmal eine Warnung. Sie bedeuten Folgendes: Du bist total in Gottes Hand. Das heißt, du bist ihm überall völlig ausgeliefert. Aber diese Drohbotschaft wird durch Gottes Verheißung an sein Volk zu einer Trostbotschaft. Lest nochmal Kapitel 2, Vers 7. Da steht, denn der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen deinen Werken, in allen Werken deiner Hände. Er hat Acht gehabt auf deine Wanderzüge durch diese große Wüste. Und der Herr, dein Gott, ist diese 40 Jahre mit dir gewesen. Es hat dir an nichts gemangelt. Durch Gottes Verheißung und Gnade ist seine Gegenwart nun Grund zur Hoffnung und Gehorsam. Gott ist mit seinem Volk gewesen. Und jetzt überlegt mal. Die 40 Jahre in der Wüste waren doch eine Strafe Gottes über den Ungehorsam seines Volkes. Über ihren hartnäckigen Unglauben. Aber sie waren eben nicht nur eine Strafe. Gott gebrauchte diese Zeit, um sein Volk in die Glaubensschule zu schicken. Die Menschen sollten, sie konnten, sie mussten lernen, dass Gott selbst absolut vertrauenswürdig ist. Und dass er sie versorgte, jeden Tag. Und darum sollte, ja brauchte Israel eben auch nicht in den Krieg ziehen, um Beute für die eigene Versorgung zu machen. Ja, sie sollten bei den Moabitern und Ammonitern um Versorgung freundlich bitten. Letztendlich mussten sie dann sogar um das Land herumgehen, weil es eben nicht geklappt hat. Aber es war klar, Gott versorgte sie dennoch. Er ließ das Manna regnen, er gab die Wachteln. Gott versorgte sein Volk. Egal, ob sie in der Wüste waren oder nicht, Gott war bei seinem Volk. Wie lautet die Lektion jetzt für uns? Manchen unbequemen Weg müssen wir gehen, als Auswirkung unserer Sünde, unseres Ungehorsams. Das habt ihr vielleicht schon mal gemerkt in eurem Leben, dass ihr manche Wege gehen müsst, weil ihr was falsch gemacht habt, Und dann ist es durchaus richtig, dass du deine Sünde und deine Dummheit verfluchst, dass du dir sagst, wie konnte ich das nur so machen? Jetzt habe ich den Salat. Aber erkenne, dass Gott auch in diesen Fällen bei dir ist und einen Plan, und zwar seinen Plan mit dir verfolgt. Das ist der Punkt. Also Umwege aufgrund deiner Sünde werden zu Erziehungswegen Gottes. Und dann kann es passieren, dass Gott dich lange und harte Wege führt. Und manchmal passiert es, dass ein Mensch manches, nachdem er sich sehr gesehnt hat, in diesem Leben vielleicht gar nicht mehr erreicht. So ging es ja selbst Mose. Er durfte nicht in das Land hineinkommen, nachdem er sich so gesehnt hat. Extra nochmal Gott darum gebeten, ob es nicht vielleicht doch klappt. Nein, es ging nicht. Aber erkenne, dass Gott dich eben nicht einfach aus Hass in die Wüste schickt, von sich wegschickt, jetzt hast du wieder einen Fehler gemacht, jetzt geh, sondern dass er mit dir geht, um letztendlich dich näher zu sich zu ziehen. Im Hebräer 12, Vers 11 steht, alle Züchtigung aber erscheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Nun, warum können wir uns sicher sein, dass die Wege, die Gott uns führt, die Wege der Züchtigung, der Erziehung, ein Ausdruck seiner Liebe zu uns sind? Das Volk damals konnte sicher sein, weil es die Wolkensäule am Tag und die Feuersäule in der Nacht sah. Die mussten 40 Jahre durch die Wüste gehen, aber die sahen, Gott ist immer noch bei uns. Das ist die Strafe für unseren Ungehorsam, aber Gott ist bei uns. Die haben es richtig vor sich gesehen. Wir kennen das Evangelium. Und deshalb wissen wir, Jesus hat das Gericht über unsere Sünde schon getragen. Und darum ist das Leid, was wir in unserem Leben erfahren, kein Gericht, sondern es ist eben ein Ausdruck von Gottes Züchtigung, von seiner Liebe zu uns. Ja, Jesus hat den Zorn Gottes getragen. Jesus hat das größte Leid bereits auf sich genommen. Und alles, was wir erfahren, ist deshalb ein Ausdruck von Gottes Liebe zu uns. Kommen wir zum zweiten Punkt. Es geht um das fröhliche Folgen, zufrieden und gehorsam sein. Das erste war, denn Gott ist bei dir. Und der zweite Punkt lautet, denn Gott bringt dich ans Ziel. Uns dauern ja manche Wege, die Gott uns gehen lässt, oftmals einfach zu lange. Wir wollen endlich ans Ziel, haben aber manchmal das Gefühl, dass wir einfach nicht vorwärts kommen. Dass wir uns manchmal vielleicht vom Ziel sogar noch mehr entfernen. Also bei meinen Kindern ist es so, egal wie lang das Ziel entfernt ist oder wie lange das noch dauert, die fragen mich, wie lange dauert es noch, ich sage irgendeine Zahl, es ist egal, ob ich jetzt 3 Tage sage oder 15 Minuten, die Antwort ist immer, ach, das dauert mir zu lange. Andreas Münch hat in seinem Andachtsbuch Leben als Gottes Volk, wir haben ja Anfang des Jahres, das empfehle ich euch sehr, wer noch kein Andachtsbuch hat und gerne ein bisschen Hilfe in seiner stillen Zeit hat, holt euch das Buch von Andreas Münch, Leben als Gottes Volk. Er geht dort durch, in einem Jahr durch alle 5 Bücher Mose durch und es wird nicht langweilig und es ist jeden Tag mit einer guten Anwendung. Es ist ein sehr gutes Andachtsbuch und er schreibt da an einer Stelle, ja, Gott hatte vor, Israel reich zu segnen und im Laufe der Unterweisung durch Mose wurde das Bild vom zukünftigen Segen Gottes in herrlichen Farben gemalt. Doch Israel wollte den Segen sofort, ohne Mühe, ohne Prüfung, ohne Gehorsam. Auch wir kennen den Wunsch, den Zustand eines reifen Gläubigen zu erreichen, ohne jedoch den beschwerlichen Weg dorthin auf uns zu nehmen. Unser Gott möchte uns segnen, doch er segnet uns zu seinen Bedingungen und enthält uns auch Dinge vor, die unser egoistisches Herz zwar verlangt, die uns aber schaden würden. Als Gottes Volk brauchen wir Geduld und Vertrauen in Gott, dass er uns zu seiner Zeit das geben wird, was wir wirklich brauchen. Gott führt dich zu seinem Ziel. sei es durch Umwege bzw. Erziehungswege oder auch durch Situationen, wo du Widerstand erfährst. Das sehen wir im zweiten Teil unseres Textes, in dem dann die Landeinnahme beginnt. Also es war jetzt endlich der Moment gekommen, wo es mit der Eroberung losgehen sollte. Müsst ihr euch mal vorstellen, also diese ganzen Wanderungen, also die waren jetzt richtig, jetzt geht's los. Und Gott sagt vom heutigen Tag, Vers 25, Kapitel 2, vom heutigen Tag an will ich beginnen, Furcht und Schrecken vor dir auf das Angesicht der Völker unter dem ganzen Himmel zu legen, sodass sie vor dir zittern und beben sollen, wenn sie von dir hören. Was für eine Verheißung. Jetzt geht's los. Aber was lesen wir darauf? Sihon und Og, die beiden Könige der Amoriter, die scheinen gar nicht zu zittern. Nö, die sammeln ihre Heere und gehen in den Kampf. Sie geben dem Volk kein Geld kein Wasser und freies Geleit gegen Geld. Nein, sie rüsten sich zum Krieg. Und natürlich kommt noch eine Frage auf. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Gott sagt, jetzt geht und nehmt es ein. Aber was macht Mose? Er schickt dann eine Delegation erstmal los. Die soll ihm fragen, ob sie nicht auch so durchkommen können durchs Land. Genauso wie sie es bei den Edomitern gemacht haben. Nun, ich glaube, dass Gott es hier um eine Glaubensstärkung der besonderen Art ging. Denn wir lesen in Kapitel 2, Vers 30, aber Sihon, der König von Hesbon, wollte uns nicht durch sein Land ziehen lassen. Und jetzt die Erklärung, denn der Herr, dein Gott, hatte seinen Geist hartnäckig gemacht und sein Herz verstockt, um ihn in deine Hand zu geben, wie es heute der Fall ist. Wisst ihr, schon einmal ließ Gott einen König eine Friedensbotschaft ausrichten, nur um dann sein Herz zu verstocken und das Gericht über die Bosheit und den Stolz des Königs samt seinem ganzen Volk umso größer zu machen. Und durch dieses Vorgehen sollte das Volk Israel wieder daran erinnert werden. So wie der Exodus aus Ägypten begann, ja, mit der Verstockung von Pharao. So, und ihr wisst noch, wie groß dieser Exodus war. Welche Wunder, welche Kraft Gott gezeigt hat. Und genauso wird euch Gott jetzt in dieses Land hineinführen. Die Völker, die vernichtet wurden, die standen von vornherein unter Gottes Gericht. Und die Verstockung war ein deutliches Zeichen für das bereits begonnene Gericht. Es war der erste Akt Gottes, seinem Volk dieses Land zu geben. Es war also nicht so, oh, sofort der erste Widerstand, was sollen wir denn jetzt machen? Sondern Gott ist am Handeln. Nun, zu dieser ganzen Thematik mit diesem Bann und dass alle getötet werden sollten, ist ja immer so eine Frage, die man dann hat, berechtigt. Kann ich heute nicht eingehen, aber wen das interessiert, wer da noch Fragen hat, der kann einen der vielen Theologen fragen, mit dem diese Gemeinde hier gesegnet ist. Oder es gibt ein kleines Buch, kann das ein Gott der Liebe sein? Ist nur so eine Broschüre, die empfehle ich dazu sehr. Oder er kann auch meine Predigt zu Psalm 109 hören. Da gehe ich auf diese Thematik ein, könnt ihr im Internet hören. Also darauf gehen wir heute nicht ein. Was ist jetzt die Lektion, die wir davon lernen können für uns heute, von dem, was ich jetzt gesagt habe? Der Widerstand der Welt gegen Gottes Wort und Willen und gegen sein Volk bedeutet nicht, dass Gott nicht zu seinem Ziel kommt. Im Gegenteil. Das bedeutet nun auch für uns, dass wir, wenn wir Widerstand erfahren, Gott weiter fröhlich und zuversichtlich folgen können. Gerade wenn der Widerstand am hartnäckigsten wird, wenn die Menschen total verhärtet sind, dann können wir sehen, wie Gottes Gericht bereits begonnen hat. Gott ist am Handeln. Und wenn wir diese Perspektive haben, dann bekommen wir Zuversicht. Und so will Gott uns zum Gehorsam in diesen schwierigen Situationen ermutigen. Und unser Gehorsam wiederum kann Gott dazu gebrauchen, um so manches verhärtetes Herz wieder aufzuweichen. Weil die Menschen sehen, wow, selbst in dieser Drucksituation folgt er seinem Herrn. Aber es geht noch weiter. Wir hören es hier deutlich, Gott hat dem Volk das Land verheißen und er hat die Herzen der Völker mit Furcht erfüllt. Das bedeutete, das Land gehörte so gut wie ihnen. Der Sieg war schon ihrer. Aber dennoch musste der Kampf ausgefochten werden, um den Sieg vollständig zu machen, um die Verheißung zu erlangen. Und für manch einen klingt das vielleicht schon leicht arminianisch, leicht gesetzlich. So ein bisschen nach Synergismus. Gott und Mensch müssen zusammenarbeiten, um die Verheißung zu erlangen. Du musst deinen Teil tun, du musst deinen Teil beitragen, sonst kann dich der Herr nicht segnen. Also ist Gott doch nicht so souverän? Oder hält er sich ein bisschen zurück mit seiner Macht, mit seiner Vollmacht? Wisst ihr, die richtige Antwort lautet, unser Gehorsam ist unsere richtige Antwort auf Gottes Souveränität. Gott ermutigt und führt uns durch seine Gnade zum Gehorsam. Und dann gebraucht er unseren Gehorsam, unseren Dienst, unseren treuen Glaubenskampf, um uns zu seinem Ziel zu führen, um uns den Sieg zu schenken, den er schon für uns errungen hat. Vielleicht fragst du dich manchmal, was bringt das eigentlich alles noch? Warum soll ich heute früh wieder aufstehen und das tun, was ich eben tun muss? Warum soll ich mich die ganze Zeit quälen? Wie lange soll das noch gehen? Was bringt mir denn mein Gehorsam? Was bringt mir denn meine Treue? Und die Botschaft dieses Textes lautet, sei Gott heute gehorsam, weil du weißt, dass er bei dir ist und dass er dich zu seinem guten Ziel führt. Und erkenne gerade deinen Gehorsam, auch in den kleinen Dingen, wo wir vielleicht sagen, ach, na, ob ich das jetzt noch mache und, oder nicht mehr, das ist doch wirklich nicht so wichtig. Kann ich dir auch vernachlässigen. Dass er deinen Gehorsam auch in den kleinen Dingen gebrauchen will, um dich voranzubringen und um dich zu gebrauchen in seinem Plan. Versteht ihr, es ist nie umsonst, es ist nie vergeblich, gehorsam zu sein. Es ist nie umsonst. Auch wenn es noch so klein ist und wir sagen, das hat doch alles keinen Zweck mehr. Es gab mal einen Missionar, ein treuer Missionar, der war Jahrzehnte in einem bisher unerreichten Gebiet. Er diente dort. Und er hat all die Jahre, wo er dort war, keine Frucht gesehen. Und irgendwann starb er. Und die Frage war natürlich da, hatte Gott diesen Missionar in eine Sackgasse geführt? Nein, hat er nicht. Denn wisst ihr, was danach geschah? Ein junger Missionar wurde an die Stelle geschickt, weil der Alte eben gestorben ist. Und kaum, dass der junge Missionar da war und anfing zu predigen, bekehrten sich reihenweise die Leute. Und er hat natürlich gefragt, Mensch, warum habt ihr euch nicht bekehrt, als der alte, treue Missionar so lange und treu bei euch gedient hat? Und dann haben sie geantwortet, ja, weißt du, der hat uns gesagt, ein Christ hat keine Angst vor dem Tod. Und das wollten wir sehen, haben wir gewartet, bis er gestorben ist. Und dann haben wir gesehen, wow, der hatte keine Angst vor dem Tod. Und jetzt haben wir halt gewartet, bis der neue Missionar hier ist, dass wir jetzt endlich uns bekehren können. Christus nachfolgen können. Nun, in welcher Situation bist du gerade? Vielleicht ist es diese Umwegsituation. Vielleicht erscheint dir dein Weg oder das, was du zurzeit machen musst oder dass du eben warten musst, einfach sinnlos. Dann bitte ich dich, versuche herauszufinden, warum dich Gott diesen Weg führt. Die allgemeine Antwort, die habe ich euch ja jetzt schon gegeben. Er will dich Glauben lehren und er will dich ans Ziel führen. Es klingt ein bisschen komisch, aber dein Umweg ist dafür da, um letztlich ans Ziel zu kommen. Aber dann versuche zu erkennen, welche konkreten Glaubenslektionen Gott dir erteilen will. Vielleicht eine Lektion in Geduld oder in Dankbarkeit oder dass du eine tiefere Erkenntnis bekommst oder Demut lernst oder Mut lernst. Und es hilft, wenn du dann mit einem Glaubensbruder, mit einer Glaubensschwester darüber sprichst und ihm oder ihr deine Situation erklärst und mit anderen Glaubensgeschwistern eben wirklich herauszufinden, warum bin ich in dieser Situation? Aber vielleicht bist du ja auch in einer ganz anderen Situation. Bei dir geht es einfach voran und zwar nach Plan. Dann bitte ich dich, dich nicht zu überheben, dass du denkst, aus eigener Kraft voranzukommen. Dass du denkst, ja, ich bin hier an diesem Punkt, weil ich eben immer alles richtig gemacht habe. Und dass du dann denkst, ich kann ja ganz gut alleine zurechtkommen. Wenn Gott nicht vor dir hergeht, kannst du keinen Meter in die richtige Richtung gehen. Du brauchst Gott nicht verbissen, sondern du kannst ihm fröhlich folgen. Denn er ist bei dir und er führt dich zum Ziel. Was für eine Ermutigung für unseren Glauben. Er ist immer bei dir und er führt dich, egal wo es gerade lang geht, zu seinem Ziel. Aber was ist jetzt unser Ziel? Das verheißene Land, das geografische Land Kanaan, das war das Ziel für Israel. Und es ist eine Art Vorschattung für den Himmel bzw. für die neue Erde. Und beide, ja, dieses Land von damals und der Himmel, der uns erwartet, beide sind jetzt durch eine entscheidende Sache miteinander verbunden. Das Wichtigste an diesem Ort ist die Gegenwart Gottes. Und damit die Gemeinschaft, die Gott mit, die sein Volk mit Gott hat. Das war das Wichtigste an diesem Ort. Und das führt uns jetzt zum dritten Punkt. Zufrieden und gehorsam sein. Drittens, denn Gott selbst ist das Ziel. Am deutlichsten wird das in der Verteilung des eingenommenen Landes an die Stämme Ruben, Gad und den halben Stamm Manasse. Mose weist ihnen ihr Erbteil zu und fordert die Männer dann auf, auch ihre Brüder in der weiteren Eroberung des Landes jenseits des Jordans zu unterstützen. Und wir lesen dann Kapitel 3, Vers 20, bis der Herr auch eure Brüder zur Ruhe bringt wie euch. Also das entscheidende Wort lautet hier Ruhe. Und hier geht es um viel mehr, als dass eben die Landeinnahme abgeschlossen ist und sich das Volk endlich niederlassen kann. Endlich nicht mehr umherziehen muss. Das Wort Ruhe nimmt Bezug auf den Schöpfungsbericht. Ihr müsst euch damals vorstellen, als Mose diese Predigten gehalten hat, die dann eben von ihm aufgeschrieben wurden, kurz vorher hat er ja auch den Leuten Genesis, also 1. Mose, nochmal erzählt. Also die hatten das alles noch im Ohr. Gott ist in diese Ruhe eingegangen, nachdem er die Welt in 6 Tagen geschaffen hat. Und es war dann die Bestimmung des Menschen, in diese Ruhe Gottes zu kommen. Das heißt, er sollte den Segen der Gemeinschaft mit Gott genießen und Gott im Gehorsam verherrlichen. Und Gott setzt ihn deshalb dann in diesen Garten Eden, aber aus diesem Ort der Ruhe, dieser besonderen Ruhe, vertrieb er ihn später aufgrund der Sünde. Dort in Eden hatte der Mensch Gemeinschaft mit Gott. Wir lesen, dass Adam wandelte mit Gott, die gingen am Abend zusammen spazieren. Aber da musste er diesen Ort verlassen. Und der Einzug in das verheißene Land sollte die Rückkehr unter den Segen und die Gemeinschaft Gottes sein. Jetzt ist hier wieder ein Land, wo Gott in unserer Mitte sein wird. Wo wir wieder diese besondere Gemeinschaft mit Gott haben werden. Also es geht nicht nur darum, irgendwo wohnen und leben zu können, es geht um die Gemeinschaft mit Gott, um die wahre Ruhe, um die Bestimmung des Menschen. In der Lesung aus Hebräer 4 haben wir heute gehört, dass es auch unsere Bestimmung ist, in diese Ruhe einzugehen. Wenn wir bei Gott sind, dann werden wir von unseren Werken, von unseren Kämpfen ruhen und Gottes Herrlichkeit genießen. Und wie gehen wir jetzt in diese Ruhe ein? Wie kommen wir zu diesem Ziel? Nun, indem wir an Christus glauben und ihm gehorsam nachfolgen. Die Frage ist jetzt, was ist unsere Motivation dazu, dass wir diesen Glaubensweg gehen? Und die Motivation ist eben diese verheißene Ruhe, die herrliche Gemeinschaft mit Gott, das Ziel unseres Glaubens. Klar, die Motivation voranzukommen ist das Ziel, was mich dann dort erwartet. Die Frage ist, ob uns dieses Ziel wirklich so sehr zieht. Ob es unsere Sehnsucht oder unser Verlangen ist. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt in den Tagen, die hinter euch liegen, auch die Zeit genutzt habt, um mal wieder ein Buch zu lesen. Vielen von uns geht es ja so, wir schaffen es tatsächlich, lange Bücher zu lesen. Warum? Weil wir wissen wollen, wie die Geschichte endet. Gut, es gibt auch manche, die lesen ein Buch, um gut einzuschlafen. Oder das Einschlafen stört das, aber meistens ist es so. Man liest, weil man wissen will, wie geht die Geschichte aus. Wir schaffen es auch, lange Ausbildung durchzuziehen. Auch die können auch mal schwer werden, weil wir das Ziel vor Augen haben, einen Beruf zu haben und dann selber Geld zu verdienen. Wir schaffen es sogar, große Hochzeiten vorzubereiten. Das hat es wirklich mit sehr viel Stress verbunden, weil wir das Ziel haben, endlich heiraten, endlich zusammen sein zu können. Wir schaffen es, uns körperlich auf Wanderungen und Radfahrten zu quälen, weil wir die Herberge vor Augen haben. Du schaffst deine Arbeit, weil es dein Ziel ist, fertig zu werden und die freie Zeit genießen zu können. Und selbst Kinder erledigen voller Motivation ihre Aufgaben und kommen sogar ihrer Körperhygiene nach, weil sie die Belohnung vor Augen haben. Wenn du das und das dann machst, dann dürft ihr noch das. Und dann funktioniert es. Jedenfalls bei meinen Kindern. Nun, was ist momentan dein nächstes Ziel? Was ermutigt dich, voranzugehen? Das zu machen, was du tust. Ist es vielleicht der nächste Urlaub? Oder das nächste Fest? Oder das Wiedersehen, was mit guten Freunden bevorsteht? Oder der nächste besondere Kinofilm, der rauskommt? Oder vielleicht sogar der nächste Gottesdienst? Oder wenn man sich am Mittwoch trifft? Oder die Zeit, die du dir zum Beten eingeplant hast? Ach, da kann ich mal wieder zur Ruhe kommen. Gutes Buch lesen, Bibel lesen und beten. Wisst ihr, die Ziele, die wir vor Augen haben und auch erstreben, sind entscheidend dafür, ob und wie wir vorwärts kommen. Das ist unsere tägliche Erfahrung. Das ist es einfach. Wenn Gott selbst unser größtes und am meisten ersehntes Ziel ist, wenn wir zutiefst erkennen würden, dass er unser großer Lohn ist, dann werden wir ermutigt, ihm zufrieden und gehorsam, fröhlich und erwartungsvoll zu folgen. Am Ende geht es also um unseren Glauben. Dass wir ihm glauben, dass er selbst alles andere übertrifft. Und dass nur er uns zutiefst erfüllen kann und will. Glaube ich Gott, dass er wirklich größer ist als alles andere. Und weil uns das so schwer fällt und weil wir immer wieder abgelenkt werden und denken, ach, die anderen Sachen sind jetzt größer und schöner. Deshalb führt uns Gott diese Erziehungswege. Und deshalb gibt uns Gott diese Herausforderung, damit wir lernen, aus Glauben zu leben und ihm nachzufolgen. Und warum können wir ihm glauben? Weil er seinen Sohn für uns gegeben hat. Weil Christus den größten Kampf bereits gekämpft und gewonnen hat durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und weil er jetzt durch seinen Geist bei uns ist und uns verheißen hat, uns zum Ziel zu führen und weil er selbst dieses Ziel ist. Ich lese nochmal ein Stück aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, Abvers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt. Und wie können wir das jetzt machen, diesen Kampf, diesen Lauf gehen? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude, um des Zieles willen, das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich geduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Achtet auf das Ziel, dass ihr zu Christus kommen könnt. Wie können wir das machen? Wie können wir auf ihn achten, unsere Augen auf Jesus und auf die verheißene Ruhe, auf diese herrliche himmlische Gemeinschaft richten? Wo wir alle in der Theorie sagen würden, ja, natürlich, der Himmel, das muss das Größte sein. Aber praktisch sage ich mir, der nächste Urlaub, das wird das Größte. Und die Wohnung, in die ich komme, ich werde alles dafür tun, dass die so richtig schön wird, dass ich mich da richtig wohlfühle und was auch immer. Wie können wir diese Ausrichtung auf den Himmel bekommen? Nun, durch Gottes Wort. Ihr kennt die Antwort ja schon. Indem wir durch das Wort den herrlichen Gott besser kennenlernen. Und je mehr wir ihn erkennen, wie herrlich Gott ist, desto mehr werden wir uns freuen, endlich mit ihm völlig verbunden zu sein. Ist ja ganz logisch. Je schillernder, je herrlicher das wird, desto mehr sage ich, oh, ich will endlich dort sein. Das ist das Ziel, wofür ich laufe. Aber ich weiß, diese Antwort ist sehr allgemein, sehr theoretisch. Außerdem hört ihr die ja in jeder zweiten oder vielleicht sogar ersten Predigt. Deshalb heute noch eine etwas konkretere Anwendung. Und damit komme ich dann auch zum Schluss. Fast. Bekommt einen besseren Geschmack der verheißenen Ruhe, indem ihr die Ruhezeiten, die Gott euch in der Welt hier schenkt, besser gebraucht. Nehmt euch den ganzen Sonntag Zeit für den Herrn. Nehmt euch Zeit für die stille Zeit, für die Familienandacht. Gebrauche die freie Zeit, die du hast, mehr um Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich freie Zeit habe, dann liege ich erstmal rum auf der Couch und muss mich erholen, denn ich bin ziemlich fertig. Und das ist ja auch gut so. Aber während ich dort liege, mache ich schon Pläne, was ich alles mit meiner freien Zeit machen kann. Und darum möchte ich nochmal zum Schluss einen Artikel, einen Auszug aus dem Artikel von Peter Brosch zitieren. Hat mal einen Artikel geschrieben auf josia.blog.de, Langeweile, deine Chance. Und er schreibt, wenn wir heute auf die kleinen oder großen Pausen im Alltag verzichten, verzichten wir auch darauf, den Tag zu reflektieren, über einige Situationen nachzudenken, zu beten oder die Bibel zu lesen. Wir neigen heute immer mehr dazu, den Tag zu verdrängen, anstatt uns abends wieder neu zu fragen, was Gott mir heute gezeigt hat. Wo bin ich heute meinem Schöpfer begegnet? Wofür sollte ich heute um Vergebung bitten? Wir sollten uns die Zeit nehmen, Langeweile zu haben, oder ich würde jetzt sagen, sich die Ruhezeit zu nehmen, um den Tag zu entschleunigen und mehr nachzudenken. Und wenn wir das tun, haben wir vielleicht auch mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Amen.